Liebe Gemeinde, liebe Freunde, für mich ist heute eine große Freude, mit euch sein zu dürfen. Wisst ihr warum? Weil ich mir jetzt ausgerechnet habe, wann war ich in der Gemeinde Nymphenburg letztes Mal. In unserem Sabbatschulkreis hat jemand gefragt, wer seid ihr denn? Wart ihr schon mal bei uns in der Gemeinde hier? Und dann habe ich immer gedacht, Schande, Schande über mich. Ich bin Prediger in der Isartal-Gemeinde und Isartal ist nicht so weit von Nymphenburg, aber als ich mir selber ausgerechnet habe, dürfte schon 8 Jahre sein. Damals war ich noch in Bad Pellach Prediger, als ich hier eine Predigt in der Tizianstraße in Nymphenburg-Gemeinde gehalten habe. Und dann, wenn man so gute Vorsätze für das neue Jahr bringt, dann würde ich mal sagen, ich werde nicht 8 Jahre vergehen lassen. Ich möchte mit meinen Geschwistern in München, nicht nur in einer Gemeinde, es ist schön, man hat eine Gemeinde oder zwei oder drei. Ich bin zuständig für München-Isartal, auch München-Sendling, kleine Gemeinde, auch für die südslawische Gemeinde in München. Aber trotzdem, es gibt noch welche andere Gemeinden, wo sicherlich auch schön und wichtig ist, die Geschwister kennenzulernen und auch Freundschaften zu haben. Außerdem, wir haben heute oder an diesem Wochenende den zweiten Advent, den zweiten schon. Die Zeit vergeht so schnell und bald kommt's. Natürlich sagen wir als gute Adventisten, Weihnachten, gut, das ist schon schön und gut. Wir kämpfen wahrscheinlich nicht mehr mit diesem Gedanken, ob Jesus tatsächlich zu Weihnachten im Dezember geboren wurde oder nicht. Das ist bei uns wahrscheinlich das Thema schon abgehakt. Ich weiß genau oder ich rechne damit, dass jeder von uns weiß, dass das nicht die Zeit der Geburt Jesu ist. Aber auf der anderen Seite, wenn zu dieser Zeit die christliche Welt sich an die Geburt Jesu erinnert. Ich persönlich, für mich, halte das als nicht schlecht und keine Sünde, wenn auch ich, wenn auch wir in dieser Zeit an Jesus denken. Von daher würde ich heute auch in dieser Richtung unsere Gedanken, unsere Betrachtung lenken. Ich möchte gerne meine Predigt heute anfangen mit einer Geschichte. Geschichte nicht nur für die Kinder, sondern auch für die Jugendlichen und auch die Älteren. In dieser Geschichte erzählt ein junger Mann namens Paul, was er mal erlebt hat. Er hat ein tolles Auto bekommen als Geschenk von seinem Bruder. Das war auch ein Weihnachtsgeschenk. Und ein Auto, ein Sportwagen, offensichtlich hat der Bruder viel Geld gehabt und hat seinem Bruder ein Auto geschenkt. Er war stolz, so ein Auto hat nicht jeder, so ein Sportwagen, der glänzt in der Sonne und er ist stolz. Eines Tages erzählt er, kommt er vom Supermarkt zu seinem Auto und dann bemerkt er, dass ein Junge, der steht neben seinem Auto und schaut es an. Von vorne, von hinten, seitlich. So konnte man sehen, dass er bewundert dieses Auto. Der Paul war sehr froh, kommt er zu ihm und sagt, tja, dir gefällt wohl mein Auto. Der Junge sagt, ja, das ist so schön. Also so ein Auto habe ich bis jetzt noch nie gesehen. So ein Auto, gehört es Ihnen? Sagt der Paul, ja, das ist mein Auto. Ja, das ist schön. Wahrscheinlich hat das Auto viel gekostet. Und der Paul sagt, ich weiß es nicht, ich habe dieses Auto als Geschenk bekommen. Und der Junge sagt, was? Wie bitte? Dieses Auto als Geschenk? Ach, das ist wunderbar. Sagt der Paul, ja, das hat mein Bruder mir zu Weihnachten geschenkt. Ihr Bruder hat Ihnen dieses Auto geschenkt zu Weihnachten. Also der Junge war ziemlich außer sich. Und dann sagt er, ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch. Und dann bleibt er ein bisschen stehen. Und der Paul erwartet, dass er sagt, na gut, sag Junge, sag, das ist normal. Normal, du darfst dich auch was wünschen. Du, wenn du sagst, ich bin froh, dass ich wäre froh, dass mein Bruder mir auch sowas schenkt, das wäre auch gut. Wir wissen das, wir verstehen das. Da sagt der Junge, ach, wie froh wäre ich, wenn ich meinem Bruder so ein Auto schenken könnte. Und der Paul blieb ohne ein Wort. Das war ein Wunder. Das hat er nicht erwartet. Was er gesagt hat, war normal. Ach, wie gerne hätte ich auch. Das wäre schön, wenn ich auch so einen Bruder hätte, der mir sowas schenken könnte. Das wäre große Freude. Aber dass er sagt, es wäre sehr schön, wenn ich meinem Bruder so ein Auto schenken könnte. Paul sagt dann, willst du mal mit mir eine Runde fahren? Ja, natürlich. Dann setzt er sich hin ins Auto und der Paul fährt ihn und sie sprechen. Und dann sagt er, ah, wissen Sie was, hier die Straße rechts, da wohnen wir. Wenn Sie wollen, da kann ich Ihnen unser Haus zeigen. Sagt er, ja, okay. Dann biegt er ab, kommt er vom Haus und dann fällt dem Jungen etwas ein, sagt er, würden Sie vielleicht nur eine kurze Zeit hier bleiben? Ich muss schnell ins Haus. Ich möchte schnell ins Haus. Sagt der Paul, ja, aber wenn das nicht lange dauert. Nein, nein, ich komme gleich. Und der Junge kommt schnell ins Haus und tatsächlich nach ein paar Minuten kommt er raus und hält auf dem Arm seinen kleinen Bruder, der gelähmt war. Und dann so mit voller Begeisterung trägt er ihn zum Auto und sagt, Mike, schau mal dir dieses Auto an. Das ist das Auto, von dem ich dir erzählt habe, jetzt im Flur. Stell dir mal vor, der Onkel hat dieses Auto als Geschenk bekommen von seinem Bruder. Ach, Mike, ist das nicht toll. Ich sag's dir, wenn du groß bist und stark, du wirst wieder gesund. Ich bete für dich jeden Tag. Und wenn du groß und stark wirst, ich möchte dir auch so ein Auto schenken. Und Paul endet seine Geschichte und sagt, an diesem Tag habe ich meine Lektion fürs Leben gelernt. Liebe Geschwister, es ist sehr schön, wenn man Geschenke bekommt. Aber es ist auch sehr schön, wenn man an die anderen auch denkt. Vor allem jetzt zu Weihnachten. Warum kauft man Geschenke zu Weihnachten? Warum kauft man zu Weihnachten Geschenke? Ich habe diese Frage einer jungen Frau, ja, wo wir Bibelstunden gehabt haben, sie ist nicht aus unserer Gemeinde, aus der Adventgemeinde. Und wir haben so gesprochen, Bibelstunden gehabt und es war Weihnachten und dann habe ich die Frage gestellt, warum kauft man Geschenke zu Weihnachten? Und sie war sehr stolz, dass sie mir die Antwort geben konnte. So eine christliche Antwort. Wenn du einen Christen, einen guten Christen fragst, warum kauft man Geschenke zu Weihnachten? Was sagen wir dann? Weil der Himmel uns das größte Geschenk gegeben hat. So sagen die Christen. Und diese junge Frau wusste das und war sehr stolz. Nicht, dass sie nur von mir lernt oder lernen soll, sondern sie hat auch etwas gewusst. Und ganz stolz sagt sie, wir kaufen oder wir beschenken uns gegenseitig, weil nämlich der Himmel uns das größte Geschenk in Jesus Christus gegeben hat. Dann, ich war nicht ganz zufrieden mit dieser Antwort und das war ihr Problem. Denn ich gehe auch mit anderer Frage, warum ist Jesus das größte Geschenk? Warum? Was bedeutet das für dich? Hast du auch dieses Geschenk schon bekommen? Und da war natürlich, ja, kein Wort von ihr, aber zumindest so ein bisschen überlegen und sagt, keine Ahnung, ich glaube schon. Das ist eine gute Frage. Hast du auch dieses Geschenk bekommen? Und die Antwort war: gute Frage, keine Ahnung, ich glaube schon. Wenn ich diese Frage bekommen würde, würde ich wahrscheinlich genauso reagieren. Und du? Wenn ich dich jetzt fragen würde, lieber Bruder, liebe Schwester, hast du dieses Geschenk erhalten? Was würdest du sagen? Wie auch diese junge Frau? Keine Ahnung, glaub schon. Ich hoffe. Das ist nämlich unsere Antwort. Denn nämlich mit diesem Geschenk ist auch die Errettung verbunden, ist auch die Erlösung verbunden. Wenn du Jesus hast, dann hast du die Erlösung. Wenn du Jesus nicht hast, wie war dieser Text aus der Bibel? Wer den Sohn Gottes hat, was hat er? Das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, was hat er? Das Leben nicht. Und deswegen ist die Frage auch berechtigt. Hast du dieses Geschenk? Mit dieser jungen Frau habe ich einen Text gelesen. Ich möchte gerne, dass wir in dieser Predigtstunde auch ein paar Texte lesen. Den ersten Text in Matthäus-Evangelium, so einen bekannten Text, den man sehr oft zu Weihnachten liest, so wenn man über die Geburt Jesu denkt. Matthäus-Evangelium Kapitel 1. Und da lesen wir zusammen ab dem Vers 18. Matthäus Kapitel 1, ab dem Vers 18. Die Geburt Jesu Christi geschah aber so. Als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, das ist von dem Heiligen Geist. Und jetzt kommt's. Und sie wird einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist das Geschenk des Himmels. Ich nehme von diesem letzten Satz nur zwei Wörter jetzt unter die Lupe. Zuerst mal die Sünde. Er wird dich und mich retten, sein Volk retten von der Sünde. Offensichtlich ist die Sünde unser größtes Problem, nicht wahr? Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er alles schön und gut geschaffen. Damals war nicht so wie heute. Alle Katastrophen, alles, was die Menschen verursacht haben, alles so, die Naturkatastrophen, der Mensch ist wahrscheinlich überall schuld, aber damals war nicht so. Die Sünde war noch nicht da. Und Gott, wir lesen im Schöpfungsbericht, und siehe, es war alles gut, sehr gut, was Gott geschaffen hat. Und dann kommt die Sünde. Dein Problem und mein Problem ist nur die Sünde, nichts anderes, nur die Sünde. Wenn die Sünde nicht da wäre, dann wäre vieles anders, alles. Es wäre Paradies, aber die Sünde ist gekommen und wir kennen die Geschichte aus der Bibel. Das heißt, der erste Begriff, die Sünde, er wird uns retten von der Sünde. Sünde ist dein größtes Problem. Und zweiter Begriff, eben gerade dieses Wort, retten. Retten. Die Rettung kommt von außen. Wir sind angewiesen auf einen Retter. Du kannst dich nicht selber retten. Du kannst noch 100-mal so gut leben, wie du lebst. Du kannst die Gebote Gottes akzeptieren. Du kannst jeden Tag andauernd nur in der Bibel lesen. Aber du kannst dich nicht erretten. Alleine geht's nicht. Die Errettung muss von außen kommen. Und das ist mit Jesus. Er wird uns retten. Nur er. Und zwar, wie rettet Jesus? Jesus rettet total alles. ein Haus brennt. Und wenn ein Hochhaus brennt, was machen wir mit Bewohnern? Versuchen wir, ein Eck zu finden im Haus, das noch nicht brennt, und alle dort in diesem Eck stopfen. Machen wir das so? Oder wir sagen, raus aus dem brennenden Haus. Eine Rettung kommt, wenn wir in diesem Bild bleiben. Die Welt brennt wegen der Sünde. Es wird nicht lange dauern. Gott kann nicht lange, zu lange oder ewig diese Herrschaft der Sünde dulden. Er kann das nicht. Es geht auch nicht. Wäre ungerecht. Und Gott ist ein gerechter Gott. Das heißt, die Welt brennt im übertragenen Sinne. Und du sollst dich retten. Wie denn? In einem Eck irgendwo, wo es noch nicht brennt? Nein. Wir lesen in der Bibel, Jesus hat gesagt, wir haben auch in der Gebetswoche diesen Text gehabt, ich komme, ich möchte euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Paulus sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel und von dort erwarten wir Jesus Christus, unseren Herrn. Ich gebe zu, ich weiß auch nicht, wie das sein wird. Wir lesen in der Bibel, einiges nehmen wir im Glauben so an, wie es hier steht, aber so richtig zu erklären, kannst du das? Es gibt viele Dinge, die ich nicht erklären kann. Wie das sein wird? Wie kommt Jesus wieder? Was passiert mit der Erde? Wir haben einige Beschreibungen der Bibel. Aufgrund von diesen Bildern können wir uns ein Bild malen, wie das sein wird. Aber das ist blass. Das wird wahrscheinlich anders sein, als das, wie wir denken. Hauptsache, wir glauben daran. Und Jesus wird uns retten. Das ist die einzige Möglichkeit. Und deswegen ist er da. Er ist ein Geschenk Gottes für dich und für mich. Und da stelle ich jetzt nochmal die Frage, hast du dieses Geschenk schon erhalten? Was würdest du antworten? Vielleicht wie die junge Dame, die sehr überfordert war mit diesen Gedanken? Keine Ahnung. Vielleicht, glaub schon. Wir hoffen. Oder ja zu sagen. Danke. Wir lesen einen Text in 1. Petrusbrief, Kapitel 1. Und da lesen wir Vers 3 und 4. Danke dir, lieber Bruder, dass du ja gesagt hast. Dass du Mut gefasst hast, laut ja zu sagen in der ganzen Gemeinde. Hast du dieses Geschenk schon erhalten? Wenn nicht, warum denn? Warum denkst du so? Wir können über die Geburt Jesu sprechen, über die Errettung, über das Heil. Das ist unser Thema. Wir sprechen oft darüber. Wir sind gläubig. Aber hast du schon dieses Geschenk erhalten? 1. Petrusbrief möchten wir in diesem Zusammenhang im Kapitel 1 die Verse 3 und 4 lesen. 1. Petrus, Kapitel 1, Verse 3 und 4. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und jetzt kommt's im Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch. Was bedeutet das? Es ist etwas aufbewahrt, steht vorbereitet für uns im Himmel, sagt Petrus. Habt ihr auch so verstanden? Ein Kollege von mir erzählte einmal von seiner Kindheit und sagt, wir waren drei Geschwister, mein Bruder, meine Schwester und ich. Und wir haben von unseren Eltern regelmäßig jedes Jahr Geschenke zu Weihnachten bekommen. Und wisst ihr, wie mein Vater schlau war? Er ging nie in der Adventszeit Geschenke zu kaufen. Das ist zu hektisch und wahrscheinlich auch Preise sind angezogen manchmal und so weiter und so weiter. Er hat seine Geschenke für die Kinder besorgt, wisst ihr wann? Gleich nach dem Sommerurlaub. Anfang September, da waren die Weihnachtsgeschenke schon da. Und das finde ich klug. Und schön verpackt, 3 Stück davon. Und dann sagt er, und die standen auf dem Schrank im Wohnzimmer. Und wir wussten, als Kinder hat uns gesagt, das sind eure Geschenke, Weihnachtsgeschenke. Wir warten, dass Weihnachten kommt. Und dann bekommt ihr eure Geschenke. Und wir wussten, dieses Päckchen rosane Geschenkpapier ist von unserer Schwester. Das wussten wir schon. Dieses blaue gehört mir, hat der Vater gesagt. So hat er bestimmt. Und dieses grüne für meinen Bruder. Die Geschenke standen schon mehr als 3 Monate auf dem Schrank im Wohnzimmer. Und dann fragt er, meint ihr, dass ich diese 3 Monate immer brav war, immer gute Noten aus der Schule gebracht habe? Manchmal war ich auch frech. Manchmal bin ich nach Hause gekommen mit einer schlechten Note. Ich habe auch Ärger vom Vater bekommen. Aber nie hat er gesagt, weil du jetzt eine schlechte Note nicht nach Hause gebracht hast, Geschenk bekommst du nicht. Das hat der Vater nie gesagt. Sondern wir wussten, die Geschenke sind da. Wir haben unsere Fälle, unsere gute Tage, schlechte Tage. Wir fallen 100 Mal, sagt die Bibel. Und wir stehen wieder auf. Gott hilft uns, wieder aufzustehen. Ich habe auch Konsequenzen tragen müssen nach irgendwelchen dummen Sachen, die ich gemacht habe. Mein Vater hatte eine leichte Hand. Es ist überhaupt kein Problem, dass er mir auch eine Ohrfeige oder irgendwas gibt, weil ich das auch verdient habe. Aber die Geschenke standen oben und nicht einmal hat er gesagt, das Geschenk kriegst du nicht, weil du nicht gut warst. Und auf der anderen Seite, sagte er, ich kann euch sagen, auch da, wo ich vom Vater vielleicht bestraft wurde, war mir klar, das ist deswegen, weil ich nicht mich gut benommen hat. Und wo ich an die Geschenke gedacht habe, kann ich euch sagen, da habe ich mir selber Vorwürfe gemacht. Warum war ich so frech? Der Vater ist doch gut zu mir und zu uns. Der Vater hat uns schon Geschenke vorbereitet und wir sind frech. Allein diese Gedanke und diese Geschenke haben mir geholfen, damit ich auch über mein Leben nachdenken kann. Liebe Geschwister, das ist ein schönes Bild mit dem, was Gott mit uns vorhat. Die Liebe Gottes, seine Güte, wird dich zum Umkehr bringen. Nicht irgendwelche Gedanken von Strafen. Wir Prediger, wenn wir Bibelstunden halten, wenn du versuchst jetzt über Weltgericht, über letzten Tag, über Gericht Gottes die Menschen in die Gemeinde zu bringen, das hält nicht lange. Sag mal, wer hat heutzutage noch Angst? Wenige Leute. Deswegen sagt die Bibel, die Güte Gottes. Gott möchte uns seine Liebe zeigen, seine Güte zeigen. Und das soll uns leiten. An das Geschenk darfst du denken. Auch da, wo es dir dreckig geht, denke an dein Geschenk. Gott hat vorbereitet für jeden. Gott schaut nicht auf unsere Verdienste. Gott erwartet ein ordentliches Leben von dir und von mir. Die Gebote Gottes sind uns klar, aber nie deswegen, weil du die Gebote hältst. Nie deswegen kriegst du ein Geschenk, sondern weil der Himmel uns das größte Geschenk gegeben hat. Gegeben, das ist schon da, dieses Geschenk. Du hast es schon. Bewahre das, was du hast, dass keiner deine Krone wegnehme. Bewahre, was du hast. Wer hat dieses Geschenk? Vielleicht noch diese Frage. Im Johannesevangelium, im Kapitel 1, da lesen wir einen bekannten Text als Antwort auf die Frage, wer hat dieses Geschenk? Johannes Evangelium Kapitel 1 und da lesen wir den Vers 11. 11 und 12. Johannes 1, Kapitel 1, Vers 11 und 12. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und jetzt? Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Er ist gekommen. Wer ist gekommen? Gott selbst ist gekommen. Durch Jesus Christus. Er möchte uns nahe sein. Er ist gekommen. Der Schöpfer, der allmächtige Gott ist hier, ist bei uns. Durch Jesus Christus. Er ist gekommen zu den Seinen. Wer sind diese Seine? Wir lesen in der Bibel in der ersten Linie, das waren die Juden damals. Und wir sagen, und die Juden haben ihn nicht aufgenommen. Ach, die Bösen. Entschuldigung, vielleicht manchmal sagen wir so. Warum konnten sie so? Warum haben sie nicht aufgenommen? Die waren das. Aber ich möchte gerne nicht unser Zeigefinger auf jemand anderen richten, sondern auf uns selbst. Er ist in sein Eigentum gekommen. Hast du ihn aufgenommen? Denen, die ihn aufgenommen haben, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Wer hat das Geschenk des Himmels? Und das ist die frohe Botschaft für heute. Frohe Botschaft, die ich so stellen möchte aus dieser Predigt. Derjenige, der ihn aufgenommen hat, jemand, der dieses Geschenk haben möchte, für alles sind die Tore aufgemacht. Kommt alle zu mir, sagt Jesus. Ich möchte euch erquicken. Ich weiß, dass ihr viele Probleme habt. Ich weiß, dass ihr keine Engel seid. Ich weiß, dass es nicht leicht ist, auf der sündigen Erde so ein sündloses Leben zu führen. Ich weiß das alles. Ich war mit euch hier zusammen. Ich wurde auch versucht. Ich weiß. Und deswegen kann ich euch tragen. Kommt zu mir. Ist das schwer, zu Jesus zu kommen und dieses Geschenk zu erhalten? Und das ist gerade sein Aufruf zu dir und zu mir. Wenn du zu Jesus kommst, so wie du bist, du musst nicht noch so viel Vater Unser und Ave Maria beten oder was weiß ich was noch tun, damit du zu Gott kommen kannst. Du kannst kommen, so wie du bist. Wir wissen das, das ist unsere Theologie. Jesus möchte dich verändern. Du bleibst nicht so, wie du bist. Das ist natürlich. Das macht er in dir. Aber Hauptsache, das Geschenk steht oben für jeden, der das haben möchte. Und mit diesem Gedanken möchte ich unsere Betrachtung heute schließen. Lieber Bruder, liebe Schwester, liebe Jugendliche, hast du dieses Geschenk schon erhalten? Wenn wir immer noch sagen, keine Ahnung, glaub schon, vielleicht, ich hoffe es, dann ist etwas nicht in Ordnung. Etwas ist nicht in Ordnung. Und das ist jetzt eine Aufforderung für dich. Betrachte mal, was ist da nicht in Ordnung. Aber wenn du sagst, lieber Gott, ich danke dir für dieses Geschenk. Hilf du mir, ich möchte bei dir bleiben. So, wie du das haben möchtest. Und ich bin mir sicher, Gott möchte uns auch segnen. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch jetzt in der Adventszeit machen dürfen. Mit Gott, mit Jesus Christus. Jesus ist für uns gekommen. Er ist geboren, er lebt auf dieser Welt für uns. Er starb für uns, er hat uns erlöst. Das ist das Geschenk des Himmels. So, Gott möge uns segnen, dass wir dieses Geschenk fest in der Hand nehmen und sagen, lieber Gott, ich danke dir. Amen. Wir wollen zusammen beten. Unser lieber himmlischer Vater, wir stehen vor dir, wir möchten dich auch anbeten. Wir möchten auch mit den Engelchören singen. Singen und dir danken für unser Heil, das du uns geschenkt hast. Wir danken dir für dieses Geschenk des Himmels. Und auch wenn wir einer dem anderen etwas schenken, lasst uns das zu tun in diesem Gedanken, in dieser Gewissheit, dass wir etwas von dem, was wir von dir bekommen haben, auch weiterschenken können. Lieber Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, auf unsere Erde zu kommen, den Himmel zu verlassen, deinen Thron, und hier für uns zu leiden, hier mit uns zu leben auf dieser sündigen Erde und das zu erleben, was du erlebt hast. Du als wahrer Gott wusstest genau von vorne, was das alles für dich bedeutet, aber trotzdem hast du dieses Kreuz auf dich genommen, dieses Leben auf Erden, nur weil du mich und meine Brüder, meine Schwestern gesehen hast, als diejenigen, die das Geschenk des Himmels wahrnehmen werden. Lieber Vater, ich bitte dich für unser Leben, hilf uns, dass wir diese Erfahrung mit dir machen können. Dass wir, indem wir ständig zu dir schauen, zu diesem Geschenk, das für uns vorbereitet ist, oben im Himmel, dass wir auch unser Leben in diese Richtung richten können und dass wir sagen können, danke dir, lieber Gott. Das soll ein Leitgedanke für unser Leben sein, deine Liebe und deine Güte. Ich bitte dich, lieber Gott, für jeden Einzelnen dieser Gemeinde, für jeden Schwester, jeden Bruder, für jedes Kind, jeden Jugendlichen. Du kennst unseren Alltag, du kennst unser Leben. Nur du kannst uns helfen. Trag du uns bitte in deine Hand, denn da sind wir geborgen. Da wollen wir auch bleiben. Ich danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen im Namen meiner Geschwister, dass du das getan hast und dass wir in dir sicher sein können. Hab Dank dafür. Amen.